Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
In der NBA-Nacht haben wir in der letzten Nacht drei Serien gesehen, die ihr zweites Spiel dann auch ausgetragen haben. Eine Überraschung haben wir dabei, wo man nicht unbedingt sicher sein konnte, ob die Serie so aussehen würde nach zwei Spielen, wie sie aussieht. Bei den anderen beiden Serien haben wir Heimsiege gesehen und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit unserem Moderator aus dem NBA-Talk Triple-Double mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Wir haben drei Serien gesehen und wir haben die Favoriten, die Toronto Raptors gegen die Washington Wizards mit einem Heimsieg gesehen. Sie führen in der Serie 2-0 jetzt. Das ist alles, ja, wie erwartet. Es war ein High-Scoring-Game. Das hat man nicht unbedingt erwartet.
Nee, das war vielleicht so nicht zu erwarten. 130-119 ging es am Anfang, nicht am Anfang, am Ende natürlich aus, aber das Ganze begann schon am Anfang, denn die Toronto Raptors, die waren von Anfang an richtig, richtig heiß, haben dann im ersten Viertel 44 Punkte aufgelegt. So viel ist ihnen noch nie im ersten Viertel eines Playoff-Spiels gelungen. Und ja, dementsprechend war dann auch die Stimmung in Toronto, angeführt von DeMar DeRozan, der wirklich von vornherein richtig heiß war, aber auch von einem guten Ballmovement, das ihnen immer wieder viele freie Dreier aus der Ecke letzten Endes beschert hat und dann auch dazu führte, dass die komplette Starting Five plus DeLon Wright von der Bank schon nach den ersten 12 Minuten jeweils einen Dreier getroffen hatten und dann folglich schon einen wirklich komfortablen Vorsprung auf Washington herausspielten. 27 Punkte machten nämlich nur die Wizards in den ersten 12 Minuten und damit 17 Punkte vor für Toronto. Es war dann so, dass im zweiten Viertel das Spiel ausgeglichener wurde, allerdings die Washington Wizards auch nicht so richtig nah rankamen. Überraschend zu diesem Zeitpunkt des Spiels dann, dass die Bank der Washington Wizards sehr gut mithalten konnte mit der Toronto Raptors, die ja als die gefährlichste Bank letzten Endes der kompletten Liga bekannt ist. Aber heute Nacht, da konnten das die Wizards um Mike Scott insbesondere dann gut kompensieren. Mike Scott am Ende 20 Punkte aufgelegt und damit zweitbester Scorer seines Teams. 4 Spieler von der Bank kommen bei den Washington Wizards im zweistelligen Punktbereich. Zum Vergleich nur John Wall und Otto Porter Jr. standen in der Starting Five und hatten eine zweistellige Punktausbeute. Es ging dann, wie gesagt, mit einem immer noch sehr, sehr komfortablen Vorsprung letzten Endes in die Halbzeitpause. Und danach wachten die Washington Wizards so ein bisschen auf, konnten den Vorsprung im dritten Viertel schon eindampfen, konnten dann im vierten Viertel tatsächlich nochmal bis auf 5 Punkte ranspringen, aber dann übernahmen wieder die Toronto Raptors, angeführt von DeMar DeRozan, legten sie nochmal einen 17-4 Run hin und machten so dann sehr, sehr souverän den Deckel auf diese Partie drauf. DeMar DeRozan wirklich mit einer starken Partie, insbesondere in der Offensive, hat er dann am Ende 37 Punkte aufgelegt und wirklich ein rundum gutes Spiel gemacht. Dazu auch die anderen großen Namen der Raptors mit ansehnlichem Spiel. Kyle Lowry hat ein bisschen Probleme mit seinem Wurf, verteilte allerdings den Ball gut, hatte dann am Ende 13 Punkte, 12 Assists, auch wenn, wie gesagt, der Wurf nicht fallen wollte. Serge Ibaka hatte dann von allem so ein bisschen was gemacht und Jonas Valanciunas, der erlebte auch eine gute Partie, insbesondere weil Marcin Gortat sehr, sehr wenige Minuten sah und er damit schlicht und ergreifend keinen so richtigen Gegenspieler hatte, der es körperlich mit ihm aufnehmen konnte. Valanciunas dann am Ende mit einem guten Double-Double, 19 Punkte, 14 Rebounds von ihm. Von der Bank kommt noch CJ Miles mit einer starken Partie, 18 Punkte von ihm. Und wir wollen natürlich auch kurz auf Jakob Poeltl gucken. Der spielte 14 Minuten, hatte am Ende 4 Rebounds eingesammelt, 4 Punkte auf dem auf der Habenseite stehen. War eine solide Leistung, mehr nicht, aber auch nicht weniger von ihm. Und bei den Wizards, da hatte ich es ja schon angesprochen, da war ein bisschen in der Starting Five insbesondere der Wurm drin. John Wall machte, was er immer tut und tat sein Bestes. Die Raptors hatten Probleme, insbesondere dann, wenn er in die Zone zog. Da konnten sie ihn oft nur per Foul stoppen. 11-mal ging der Point Guard der Wizards dann am Ende an die Freiwurflinie. 11-mal traf er. Am Ende dann 29 Punkte bei ihm, 9 Assists. Also durchaus das, was man von ihm erwarten darf. Was man überhaupt nicht so erwarten darf und was dringend anders werden muss, sind die Leistungen von Bradley Beal. Der traf heute Nacht nur 3 seiner 11 Würfe, hatte am Ende 9 Punkte und ein Plus-Minus-Rating von minus 34. Also die Washington Wizards mit ihm auf dem Feld wirklich deutlich schlechter als ohne ihn. Auch Markieff Morris mit einer sehr, sehr schwachen Leistung. Also sie brauchen einfach mehr Energie aus ihrer Starting Five, mehr Energie, mehr Punkte vor allen Dingen von ihren Startern. Marcin Gortat hatte ich dazu noch angesprochen. Der hatte am Ende 3 Rebounds und das war's. Da ist kein einziger Punkt zustande gekommen. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass Mike Scott, Ian Mahinmi und Co. von der Bank kommt, die Kohlen aus dem Feuer holen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und insbesondere nicht gegen die sehr potente Bank der Raptors, die heute Nacht gar nicht so viel leisten musste. Insgesamt, wie gesagt, dann zu spätes Aufwachen, vor allen Dingen bei den Washington Wizards, aber vor allen Dingen einfach auch eine ausbaufähige Wurfleistung in gewissen Phasen des Spiels, dass, obwohl sie mehr Würfe bekamen, zwischenzeitlich deutlich mehr Würfe bekamen durch die Turnover der Raptors am Ende, war das in Summe ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, aber eben eins, wobei den Raptors die großen Namen ablieferten und bei den Washington Wizards eben nicht. Und damit steht die Serie jetzt 2-0 für Toronto.
Die Serie der Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks steht auch 2-0. Bei den Boston Celtics, die so ein bisschen über die Ziellinie in der Regular Season krochen, war man nicht so richtig sicher. Was kann man vom Team erwarten? Viele Verletzte. Das Team musste ständig in anderer Formation spielen, aber pünktlich gegen die Milwaukee Bucks scheint es wirklich so zu sein, dass die Boston Celtics wieder zurück sind. Und man muss sagen, Terry Rozier, der hat Eindruck hinterlassen, auch wenn Eric Bledsoe gesagt hat, who the fuck is Terry Rozier?
Ja, ach, da kann er ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, Eric Bledsoe, denn die Leistung spricht eine ganz eindeutige Sprache und die spricht für die Boston Celtics und nicht für die Milwaukee Bucks, insbesondere wenn man auf Kollege Eric Bledsoe und Co. guckt, denn die einzig brauchbaren Leistungen bei den Milwaukee Bucks, die haben heute Nacht Giannis Antetokounmpo und Chris Middleton abgeliefert, der Rest sollte die Klappe mal ganz schnell wieder zumachen. Bei den Boston Celtics war ja die große Frage, können die jungen Spieler letzten Endes die Rolle einnehmen, die Kyrie Irving sonst innerhalb der Franchise hat? Können sie sein Scoring auffangen? Und heute Nacht ist das wirklich sehr, sehr gut gelungen, denn die Boston Celtics verteilten dann die Last hauptsächlich auf zwei Schultern, aber es sprangen eben auch immer wieder Spieler in die Bresche, wenn es bei den beiden nicht so richtig lief. Angeführt wurde das Ganze aber gar nicht so unbedingt von Terry Rozier, sondern von Jaylen Brown zu Beginn des Spiels, der wirklich einfach sofort heiß war und traf und traf und traf. Und am Ende, dann nach 12 Minuten schon 12 Punkte auf der Habenseite hatte, am Ende dann noch Topscorer war. 30 Punkte von ihm, scheute sich nicht, immer wieder die offenen Dreier zu nehmen, traf dann am Ende 5-mal von Downtown. Aber er hatte eben dann auch Unterstützung im Backcourt von seinem Kollegen und Terry Rozier dann mit 23 Punkten, 8 Assists, kein einziger Turnover von ihm. Also das war durchaus eine beeindruckende Leistung vom doch noch sehr jungen Herrn, die er da ablieferte. Aber ich hatte es angesprochen, da sprang eben auch immer wieder andere in die Bresche. Marcus Morris, Craig Monroe, Shane Larkin, allesamt von der Bank, kommt mit guten Punktausbeuten. Al Horford auch in der Starting Five. Aber das Ganze wäre vielleicht dann trotzdem nicht so eindeutig verlaufen, wie es sich zwischenzeitlich dargestellt hat, wenn die Milwaukee Bucks ihre Fehler einfach abgestellt hätten, denn die Milwaukee Bucks machten es den Boston Celtics mitunter auch schlicht und ergreifend leicht, um es mal so zu sagen. Zur Halbzeit bereits 10 Turnover, am Ende dann 15 Turnover, daraus machten die Boston Celtics 21 Punkte. Die Celtics wiederum hielten den Ball eben sehr, sehr gut in ihren eigenen Reihen. Am Ende lediglich 5 Turnover nach der kompletten Spielzeit, das ist wirklich ein fantastischer Wert, den sie da aufgelegt haben. Aber das war gar nicht alles das Problem. Das ging an anderen Stellen bei den Bucks weiter. Sie standen 17 Mal an der Freiwurflinie und trafen lediglich 7 Versuche. Du kannst als NBA-Team nicht 41% von der Freiwurflinie werfen. Das ist so, als würdest du irgendwie im Fußball nur jeden, weiß ich nicht, dritten, vierten Elfmeter treffen. Also das sind schlicht und ergreifend Zahlen, die gehen nicht. Auch nicht bei Giannis Antetokounmpo, der da jetzt sowieso nicht der weltsicherste Schütze ist, aber der 4 von 9 traf. Chris Middleton, der ja eigentlich ein sicherer Schütze ist und heute Nacht auch ein gutes Händchen hat, der traf 4 von 6 von Downtown, trifft 1 von 4 Freiwürfen nur. Und ansonsten schafft es überhaupt nur ein weiterer dritter Spieler, nämlich Shabazz Muhammad, an die Freiwurflinie und der trifft dann auch nur noch die Hälfte. Also das sind einfach Probleme, die gehen nicht. Dass das Spiel am Ende überhaupt relativ knapp ausging, also 14 Punkte, sofern man das noch als knapp bezeichnen möchte. Das lag vor allen Dingen daran, dass die Milwaukee Bucks, wenn sie denn warfen, sehr, sehr gut warfen. Sie trafen fast 60% aus dem Feld. Das zeigt aber auch, dass sie eben durch diese Turnover und durch diese insgesamt 13 Würfe mehr, die sie den Boston Celtics geschenkt haben, den Sieg ein Stück weit auch einfach selber weggeworfen haben. Denn Antetokounmpo und Middleton, die waren offensiv ein richtiger Faktor. Antetokounmpo mit 30 Punkten, 8 Assists, 9 Rebounds, am Triple-Double geschnuppert. Chris Middleton dann mit 25 Punkten, ebenfalls wirklich mit einer guten Leistung, beide hochprozentig getroffen. Aber das ist dann eben ja zu wenig, wenn du den Ball einfach nicht in den eigenen Reihen halten kannst. Und bei den Celtics, da hatte ich es schon angesprochen, wer da hauptsächlich für Scoring verantwortlich war. Und ja, so war es dann letzten Endes ja das eigene Verschulden von Milwaukee, möchte man so ein Stück weit sagen. Aber das Ganze wurde natürlich ein Stück weit auch von den Boston Celtics forciert, die es sehr, sehr gut verstanden letzten Endes zwar, Antetokounmpo immer wieder die Möglichkeiten anzubieten, aber ihm das Leben auch schwer zu machen. Wann immer er in die Zone zog, wurde er sofort gedoppelt. Wenn er dann versucht hat, den Kickout-Pass raus auf die Dreierschützen zu spielen, wurde einfach dann auch der Passweg sehr, sehr gut zugestellt. Und das die Milwaukee Bucks aktuell nicht so richtig verstehen, irgendeinen Big Man unter dem Korb sinnvoll zu installieren. Jetzt heute Nacht hat in der Starting Five dann Sean Hansen da gespielt, hat auch 37 Minuten gespielt. Für 12 Punkte, aber angesichts dessen, wie die Boston Celtics ihn da verteidigt haben, möchte es auch sein, dass er 6 von 7 Würfen trifft. Ja, haben sie einfach das Problem, dass sie das nicht ausnutzen können. Die Milwaukee Bucks haben aktuell ja quasi ein Mismatch oder kreieren selber ein Mismatch für die Boston Celtics, weil sie ihre Big Men nicht ins Spiel eingebunden bekommen oder ihren Center nicht ins Spiel eingebunden bekommen und die Boston Celtics den deswegen ja schlicht und ergreifend einfach links liegen lassen, sich deswegen ein bisschen mehr auf Antetokounmpo konzentrieren können und der das Spiel nicht so krass dominieren kann, wie er das wahrscheinlich gerne machen würde. Und ja, so geht's jetzt mit 2-0 nach Milwaukee. Die Boston Celtics führen diese Serie letzten Endes souverän an, insbesondere in diesem Spiel mit einer souveränen Leistung. Und das war so nicht zu erwarten. Aber ja, das verspricht, denke ich, noch eine Menge Spannung. Heute Nacht, wie gesagt, war es jetzt nicht so richtig spannend, weil die Boston Celtics angeführt von Terry Rozier und Jaylen Brown ja, das Spiel letzten Endes dominiert haben. Und da kann Eric Bledsoe sich noch 5-mal fragen, wer denn der junge Gegenspieler ist, den er da hat. Der sollte sich den Namen, glaube ich, ganz schnell hinter die Ohren schreiben, denn das wird nicht die letzte gute Leistung gewesen sein.
Man muss dazu sagen, dass Terry Rozier in einem Interview vorher gesagt, Eric Bledsoe versehentlicherweise Drew Bledsoe genannt hatte. Deswegen gab es die Frage hier, was er denn zu Terry Rozier sagen würde. Aber Rozier hat hier ganz klar die Oberhand behalten. Die Oberhand behalten auch im Moment die New Orleans Pelicans bei den Portland Trailblazers. Da steht die Serie auch 2-0, aber für die Pelicans. Ein findiger User hat die Wikipedia-Seite der Portland Trailblazers so schon geändert, dass er geschrieben hat, Owner Drew Holiday. Und man muss sagen, Drew Holiday ownt diese Serie im Moment auch, vor allen Dingen Spiel 2. Und da fällt dieser Verlust von DeMarcus Cousins gar nicht mehr so auf. Und dazu dann noch jemand wie Anthony Davis, der einfach auch abliefert. Die New Orleans Pelicans mit einer ganz starken Serie bislang.
Ja, man hat ja vor der Serie irgendwie erwartet, dass insbesondere Anthony Davis dominieren wird, dass er Jusuf Nurkić so ein bisschen dann ja quasi durch die Zone schubsen wird und dann einfach machen wird, was er da möchte. Das war in Spiel 1 ja in gewissen Phasen auf jeden Fall so. In Spiel 2 war das gar nicht mal übermäßig so, denn Jusuf Nurkić musste das Feld relativ früh verlassen, hat dann am Ende nur 15 Minuten gespielt. Aber du hast es schon angesprochen, Anthony Davis, der war heute Nacht natürlich ein Faktor, aber er war gar nicht der Hauptdarsteller dieser Leistung der Pelicans. Der war auf jeden Fall Drew Holiday und der hat eine richtig, richtig gute Partie gemacht. Playoff, Career High, 33 Punkte von ihm, dazu 9 Assists bei einem einzigen Turnover. Und man muss rückblickend vielleicht sogar konsternieren, der Ausfall von DeMarcus Cousins ist womöglich erst die Chance gewesen, dass die Pelicans jetzt zu einem richtigen Team gereift sind. Denn es sind auch nicht nur Drew Holiday und Anthony Davis. Nein, es ist zum Beispiel auch noch Nikola Mirotic, den sie ja überhaupt nur geholt haben, weil DeMarcus Cousins verletzt ist. Dann Rajon Rondo, der sich immer besser in dieses Team einfügt und tatsächlich an ganz, ganz alte Tage erinnert, an ja den Playoff Rondo, den wir kannten und der heute Nacht dann ja letzten Endes den Deckel dann endgültig drauf machte, zum 108-100 aus der linken Ecke den Dreier reinspeiste und damit dann endgültig, wie gesagt, den Sack zugemacht hat. Kurz vorher war es allerdings Drew Holiday, der dann mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen den Dreier über den Gegenspieler hinweg zum 105-100 traf. Denn anders als in den anderen beiden Partien war es hier richtig, richtig spannend. Portland führte 3,5 Minuten vor dem Ende auf einmal mit 100-99, was vor allen Dingen an Mo Harkless lag, der das würde ich jetzt einfach mal behaupten, im nächsten Spiel auch wieder in der Starting Five steht. Er kam ja jetzt nach seiner Verletzung zurück und Evan Turner hat wirklich keinen Grund geliefert, auch nur eine Minute länger in dieser Serie zu spielen. Hat heute Nacht 0 von 6 getroffen in den 20 Minuten, die er auf dem Feld stand. Also das war eine ganz, ganz schwache Leistung vom Forward. Und da hat Mo Harkless von der Bank kommt deutlich mehr Argumente geliefert. Der traf nämlich alle 5 Würfe, die er genommen hat, am Ende dann für 11 Punkte. Wie gesagt, war er dann auch derjenige, der Portland in Führung brachte, kurz vor Ende des Spiels. Aber dann schlugen eben die New Orleans Pelicans zurück, indem sie 3 Dreier nacheinander reingehauen haben. Nikola Mirotic machte den Anfang und dann, wie gesagt, Jrue Holiday, Rajon Rondo. Am Ende, ja, da blieben sie von der Freiwurflinie cool und stellten dann auf 111 zu 102 zum Schluss. Aber das war ja letzten Endes eine beeindruckende Leistung von Jrue Holiday und zwar auf beiden Seiten des Feldes. Jetzt muss man nicht nur seine Offensive loben, nein, man muss auch mal über seine Defensive sprechen. Und das hat er ja schon in Spiel 1 gezeigt. Wenn er so spielt, dann ist er einer der besten Two-Way-Guards der Liga. Und das klingt eigentlich unglaublich, dass man das über Jrue Holiday sagt. Aber der hat da nicht irgendjemanden richtig genervt, sondern Damian Lillard. Und Damian Lillard ist ja nun wirklich keiner, den du irgendwie im Vorbeigehen mal verteidigst. Der hätte wahrscheinlich irgendwann am liebsten das Handtuch über den Kopf gezogen, gesagt, ich will nicht mehr. Heute Nacht 7 von 18, einer von 7 Dreiern nur reingefallen. 17 Punkte am Ende, 7 Turnover bei 4 Assists. Und das ist, wie gesagt, vor allen Dingen der Verdienst von Jrue Holiday. Wenngleich der, als er dann das 4. Foul kassierte, das Vertrauen weiterhin von Alvin Gentry bekam, auf dem Feld bleiben durfte, allerdings dann eben nicht mehr Lillard verteidigt hat. Das übernahm dann Etwan Moore. Er wurde dann so ein bisschen versteckt, Jrue Holiday, weil sie wussten, sie brauchen ihn offensiv noch. Dass Damian Lillard so aus dem Spiel genommen wird, ist natürlich ein riesengroßes Problem für die Trailblazers. Ist natürlich auch die Möglichkeit, dass dann andere Spieler womöglich ein bisschen freier mal zum Korb kommen oder ins Spiel eingebunden werden können. So auch CJ McCollum heute Nacht, der lange Zeit eine gute Partie gemacht hat. Am Ende dann noch Topscorer bei den Trailblazers war mit 22 Punkten. Allerdings hinten raus im 4. Viertel insbesondere dann auch einige Backsteine warf. Was bleibt jetzt irgendwie als Erkenntnis für die Portland Trailblazers? Okay, wir haben vielleicht nicht ganz so viel falsch gemacht wie in Spiel 1, aber wir machen irgendwie immer noch nicht richtig viel richtig. Sie haben es heute Nacht erstmal geschafft, Anthony Davis aus der Zone rauszuziehen und sich da nicht mehr von ihm rumschubsen zu lassen. Das ist ein positiver Ansatz, den Portland sicherlich weiter verfolgen sollte. Allerdings müssen sie irgendwie zusehen, dass sie Jrue Holiday und auch Rajon Rondo davon abhalten, ganz einfache Punkte zu machen. Und das gelingt ihnen aktuell noch nicht. Auch Rajon Rondo heute Nacht immer wieder zum Korb gezogen, immer wieder dann letzten Endes erfolgreich gewesen. 16 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists. Die Turnover-Zahl von 6, schweigen wir jetzt mal so ein bisschen tot, aber insgesamt auch eine wirklich gute Leistung von ihm. Und sie kriegen aktuell es einfach nicht hin, das Spiel richtig langsam zu machen. Und das müssen die Portland Trailblazers schaffen, denn wann immer das Spiel schnell wird, dann sind die New Orleans Pelicans richtig, richtig gut. Das war heute Nacht wieder der Fall, als es im 3. Viertel als Portland Star vom nicht mehr verstand, New Orleans davon abzuhalten, den Fuß aufs Gaspedal zu stellen. Da wurden sie ja letzten Endes ein bisschen aus der Halle geschossen. Da konnte New Orleans die Vorentscheidung treffen. Da gewann sie nämlich das Viertel damit 33 zu 19 und stellten die Weichen auf Sieg. Und es ist bekannt, dass New Orleans seine Stärken da hat. Sie spielen den schnellsten Basketball der kompletten Liga, insbesondere seitdem DeMarcus Cousins weg ist, insbesondere seitdem sie Jrue Holiday als Scorer viel mehr einbinden. Und das muss New Orleans weiter beibehalten, beziehungsweise das muss Portland unterbinden, wenn sie die Serie spannend halten wollen. Der Heimvorteil ist längst weg und jetzt geht's nach New Orleans und wir dürfen gespannt sein, ob Lillard und McCollum dort besser aufspielen können als im heimischen Moda Center, das ja als eines der lautesten Stadien der Liga gilt. Aber vielleicht ist es ja sogar ganz gut, wenn die nördlichste NBA-Franchise jetzt mal so ein bisschen in den Süden darf. Vielleicht ist es da ein Stück wärmer und vielleicht taut dann auch Damian Lillard wieder auf.
Das werden wir sehen. In den nächsten zwei Spielen geht es jetzt, wie gesagt, nach New Orleans. Und Jrue Holiday hat, wie gesagt, einen fantastischen Abend gehabt. Und Damian Lillard, immer wenn er von Jrue Holiday gedeckt wurde, 0 von 8 insgesamt hat er aus dem Feld, seitdem er von Jrue Holiday gedeckt worden ist. Das waren die NBA. Die drei Ergebnisse aus der Nacht. Und das war Felix Amrain, unser Moderator des NBA Talks Triple Double mit seiner Zusammenfassung. Danke, Felix.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. wie er trotzdem zur Legende werden konnte. Davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.